Laut der IFJ, der Internationalen Journalistenföderation, sind in diesem Jahr weltweit 104 Journalisten getötet worden, davon mehr als die Hälfte im Krieg im Gazastreifen. Dort sind innerhalb des Jahres 55 palästinensische Medienvertreter ums Leben gekommen. Journalisten würden im Gazastreifen absichtlich ins Visier genommen. Das hat der IFJ-Chef Anthony Belanger in Brüssel gegenüber der Nachrichtenagentur AFP gesagt. Und auch der Verband Reporter ohne Grenzen veröffentlicht heute seine Jahresbilanz der Pressefreiheit 2024. Und darüber spreche ich jetzt mit Christopher Resch. Er ist bei Reporter ohne Grenzen zuständig für den Nahen Osten und Nordafrika. Guten Morgen, Herr Resch.
Guten Morgen, Frau Herzog.
Heute also erscheint Ihre Jahresbilanz der Pressefreiheit. Was sind die größten Krisenherde in diesem Jahr?
Ja, also besonders riskant war, wenn wir zurückschauen auf das jetzt zu Ende gehende Jahr, die Kriegsberichterstattung. Das ist vielleicht im ersten Moment nicht überraschend. Wo Kriege herrschen, ist es gefährlich zu berichten. Aber das war die letzten Jahre eigentlich weniger so. Da sind außerhalb von Kriegen und Krisen die Menschen getötet worden. Diesmal ist es anders. Und wir haben die Zahl der quasi in Konflikt und Kriegen, der Konfliktregionen und Kriegen getöteten Medienschaffen ist so hoch wie seit 5 Jahren nicht mehr. Und da ist auch mit Abstand die Gaza verantwortlich für, ne? Beziehungsweise verantwortlich ist die israelische Armee, die auch nach unseren Beobachtungen einfach Zivilisten, Zivilistinnen und darunter eben auch die Medienschaffenden zu wenig schützt.
Warum ist denn das so? Warum ist da vor allem in Gaza so viel? Warum sind da so viele Tote zu beklagen?
Ja, das, was ich meinte. Ne? Also Israel führt dort seit dem 7. Oktober 2023 einen Vergeltungskrieg, natürlich gegen die Hamas, aber es schützt die Zivilbevölkerung im Gazastreifen einfach viel zu wenig. Ne? Und da sterben sehr, sehr viele Zivilisten, Zivilistinnen und eben auch sehr viele Medienschaffende, weil die einfach exponiert sind. Ne? Sie müssen sich exponieren. Wir brauchen ja auch Informationen aus dem Kriegsgebiet dort. Wir brauchen auch Informationen, um mögliche Kriegsverbrechen aufdecken zu können. Und diese Last liegt gerade ausschließlich bei den palästinensischen Journalisten und Journalistinnen. Und deswegen ist es ein absolutes Drama, ein absoluter Horror, was dort passiert.
Es gibt ja auch Vorwürfe, Israel würde sogar gezielt Journalisten angreifen und töten. Ist da was dran?
Also nach unseren Beobachtungen ist da was dran. Diese Vorwürfe gibt es. Die müssen natürlich geprüft werden. Das sind mögliche Kriegsverbrechen. Aber es gibt Hinweise, dass zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen vorher Nachrichten auf ihr Handy bekommen haben. Das ist technisch ja möglich. Geh mal besser weg, sonst kommt ein Angriff. Wir wollen nicht, dass dort berichtet wird. Und dann kam auch dieser Angriff. Und wegen dieser Vorwürfe haben wir von Reporter ohne Grenzen mittlerweile 4 Strafanzeigen eingereicht, wo wir detailliert auflisten, was in diesen bestimmten Situationen geschehen ist, um eben den Internationalen Strafgerichtshof dazu zu bringen, zu ermitteln. Und es wird tatsächlich ermittelt. Das ist erstmal ein Erfolg, aber das wird lange dauern, bis wir da was zu berichten haben.
Sie schreiben bei Reporter ohne Grenzen von 54 getöteten Journalisten weltweit in diesem Jahr. Der Brüsseler Verband IFJ, den habe ich eingangs genannt, der nennt 104 getötete Journalisten. Woher kommt dieser Unterschied?
Ja, genau. Also dazu sind 2 Punkte zu sagen. Erstmal das, was ich eben meinte wegen diesen Strafanzeigen. Also wir bei Reporter ohne Grenzen haben damit will ich gar nichts über andere Organisationen sagen, die auch großartige und wichtige Arbeit machen. Aber wir müssen besonders sorgfältig prüfen. Das liegt daran, dass wir eben mit dieser Dokumentation, und das ist wirklich eine ganz minutiöse, haarkleine Dokumentation, eben auch diese Strafanzeigen befüllen, sage ich mal. Und da muss tatsächlich alles passen. Das sind dann juristische Dokumente so. Und deswegen brauchen wir manchmal einfach sehr lange, um wirklich die Zahlen da festzuschreiben. Was uns aber auch wichtig ist, ich glaube, es ist dem Gedenken in dem Fall ja der Getöteten nicht hilfreich, wenn wir da Schnellschüsse machen. Und der zweite Punkt ist aber, dass wir auch natürlich die Zahl derer dokumentieren und auch kommunizieren aktiv. Das mache ich selber auch häufig in Interviews, die in Gaza so getötet worden sind, ne, in ihrer Eigenschaft als Journalisten, aber vielleicht nicht unbedingt bei oder sogar wegen der Arbeit. Und wenn man diese Zahl berücksichtigt, dann haben wir tatsächlich seit 1. Januar 80 und das ist dann im Grunde, da unterscheidet sich die Zahl dann nicht mehr.
Also Sie differenzieren da ganz deutlich und sehr genau. Jetzt haben wir natürlich eine aktuell ganz neue Entwicklung in der Welt. Wie ist die Lage in Syrien jetzt? Wird der Fall des Diktators Assad die Lage verbessern oder verschlimmern?
Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass wir, ich war persönlich auch sehr häufig in Syrien, auch vor dem Krieg leider zum letzten Mal, aber natürlich schaue ich erstmal mit ganz großer Freude und noch immer großer Sympathie nach Syrien oder auch für die Syrerinnen und Syrer auch hier in Deutschland. Was es natürlich jetzt in der Zukunft bedeutet, auch politisch oder vielleicht auch für unseren Fall, für unseren Kampf um die Pressefreiheit, wird man sehen. Aber wir waren erstmal sehr froh, dass tatsächlich zwei, also eine Journalistin, die war seit Juni inhaftiert in einem von Assads Knästen, Kerkern und ein Blogger schon seit 2009. Ich möchte gar nicht mehr vorstellen, wie es ihm und seinen Angehörigen gerade geht. Also besser als vorher natürlich. Die beiden kamen nämlich frei. Das wollte ich sagen. Das ist erstmal natürlich eine tolle Entwicklung. Wir setzen uns auch weiter dafür ein, dass Assad und seine Schergen zur Rechenschaft gezogen werden und alles, was dann sonst passiert, müssen wir sehen.
Wir haben eben gerade gehört, um 7:10 in einem Kommentar, dass der PEN Berlin uneins darüber ist, welcher Journalisten da jetzt genachdacht werden soll. Da geht es um die palästinensischen Journalisten, die getötet wurden. Der Vorwurf der Hamas-Nähe von Medienschaffenden steht da im Raum. Wie beurteilen Sie das als Reporter ohne Grenzen?
Ja, also ich möchte erstmal sagen, dass man natürlich, dass ich und auch wir nicht entscheiden können, wer ist ein gutes Opfer, wer ist ein schlechtes Opfer. So in diese Rhetorik auch, finde ich, das ist natürlich auch in Teilen leicht zu sagen, aber das sind humanitäre Grundlagen für mich, auch für uns als Organisation. Da möchte ich gar nicht groß diskutieren. Aber natürlich prüfen wir, ob ein Journalist, Journalistin in dem Fall unter das Mandat von uns fällt, von Reporter ohne Grenzen. Ne? Und dieses Mandat endet, wenn jemand aktiv zu Gewalt und Hass aufruft oder wenn jemand sich als Kombattant betätigt, ne? Also wirklich zur Waffe greift. Aber ich muss auch sagen, ich meine, ich prüfe seit 7. Oktober und auch vorher gab es in den verschiedenen Kriegen oder auch bei so Protestmärschen in Palästina auch immer diese Vorwürfe, dass da Journalisten unter der Decke der Hamas stünden und so. Natürlich ist es eine extrem komplexe Situation dort, aber die konkreten Vorwürfe gegen Medienschaffende erhärten sich einfach wahnsinnig selten. Und das Problem ist, was passiert, wenn aber im Vorfeld Leute markiert werden als Hamas-nah. Die sind zum Abschuss freigegeben. Ne? Also ich schaue mich zum Beispiel auf deren Social-Media-Profilen um, auf Arabisch, da gehen mit Morddrohungen dann im Minutentakt ein. Ne? Und wenn das so geäußert wird, diese Vorwürfe, dann möchte ich da bitte Belege sehen. So, ne? Weil zum Abschluss freigeben, das kann nicht sein.
Sie haben vorhin schon genannt, dass Sie Strafanzeigen zum Beispiel stellen. Reporter ohne Grenzen benennt ja nicht nur die Lage, die aktuelle. Sie setzen sich ja auch ganz aktiv für den Schutz von Medienschaffenden ein. Was können Sie denn noch konkret tun?
Ja, also neben diesen Strafanzeigen, das nennt man ja Strategic Litigation, also quasi strategische Klagen, ne, mit denen wir natürlich den konkreten Fall im besten Fall lösen mögen oder wollen. Ne? Aber weil wir wissen, dass es lang dauert, ist das auch ein Mittel sozusagen, um ja einfach in unserem Sinne Lobbyarbeit zu betreiben. Ne? Das habe ich auch kein Problem damit zu sagen. Wir betreiben Lobbyarbeit für die Pressefreiheit. Auch bei der Politik, das ist der zweite Punkt. Ne? Wir sprechen mit Politikern und Politikerinnen. Wir machen Nothilfe, das ist in Bezug auf Gaza zum Beispiel, wäre es natürlich brutal notwendig, um das mal so zu sagen, gefährdete Menschen dort rauszuholen. Das können wir als Organisation, da können wir unterstützen, weil wir selber keine Visa ausstellen dürfen. Auch zum Beispiel in Afghanistan war das ein ganz großer Fall. Aber wir können natürlich unsere Dokumentation an visaberechtigte Stellen oder auch an medizinische Stellen sozusagen weiterleiten, um Fakten zu sammeln, um zu begründen sozusagen, warum eine Journalist oder Journalistin so gefährdet ist, dass er oder sie raus muss. So, das ist unsere Nothilfearbeit, die wir ganz aktiv machen. Und sonst bleibt uns natürlich immer wieder aufmerksam zu machen, ne? Immer wieder dafür zu werben, dass da Leute sind, die sich qua ihres Berufs unter wahnsinnig hohem persönlichen Einsatz exponieren, damit auch wir hier in Deutschland im Westen wissen, was auf der Welt vor sich geht.
Haben Sie herzlichen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Christopher Resch war das auf Radio 3, zuständig für den Nahen Osten und Nordafrika bei Reporter ohne Grenzen über die Jahresbilanz der Pressefreiheit 2024. Die wird heute veröffentlicht.